Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Morgen. Viele Wälder brennen. Die Welt ist auf dem Weg ins Pyrozän, sagt der WWF. Aber noch ist noch nicht alles verloren. Lurche und seinen Freunden geht's an den Kragen. Lurche sind inzwischen eine der am meisten bedrohten Tierarten der Welt. Und zwar auch durch den Klimawandel und auch bei uns. Junge Leute können auch durch ihre Berufswahl aktiv sein gegen den Klimawandel, als Azubis zum Beispiel für die Energiewende. Und Geld anlegen für die Kinder, was kann, was leistet ein Junior-Depot? Das gucken wir uns auch gleich an. Ja, in Portugal brennen, wenn Wälder. 2000 Feuerwehrkräfte mussten ausrücken. Auch im Nachbarland Spanien wüten zwei große Waldbrände. Und in Frankreich, Griechenland, in der Türkei brennen ebenfalls die Wälder. Das ist nur Europa. Waldbrände werden mehr und sie werden heftiger, sagt der WWF in einer neuen Studie. Die Erde steuert, so sagt der WWF, in ein Zeitalter der Feuerextreme zu. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem WWF-Waldexperten Johannes Zahnen. Guten Morgen, Herr Zahnen.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Zahnen, es brennt ja jeden Sommer. Ist es jetzt wirklich so viel mehr als sonst oder haben wir das nur anders auf dem Schirm, weil jetzt gerade Urlaubszeit ist und viele von uns das mitkriegen, dass es in ihren Urlaubsländern brennt?
Da kommen sehr viele Dinge zusammen. Zunächst mal muss man sagen, dass es Feuer schon immer gab. Auch in grauer Vorzeit gab es schon Brände in den Savannen und auch in den Wäldern verursacht, zum Beispiel durch Blitzschlag. Was sich geändert hat in den letzten Jahrzehnten und jetzt durch unsere Studie auch nochmal bestätigt ist, dass es einerseits absurderweise die Flächen, die brennen, etwas zurückgegangen sind. Was uns aber alarmiert hat, ist, dass die Intensität der einzelnen Feuer zunimmt. Und das hat erhebliche Auswirkungen. Wir haben eine Entwicklung überall, aber auch in Europa, dass es trockener und heißer wird. Und das begünstigt eben, dass wenn es brennt, dass es dann intensiver brennt und die Auswirkungen dadurch eben sehr viel negativer sind.
Also weniger Feuer, aber intensiver und zerstörerischer, wenn ich das richtig sehe. Was macht Ihnen daran denn am meisten Sorgen?
Früher war es so, wenn ein Feuer eben eher lokal war und klein und nicht so heftig, dann hatte man zum Beispiel viel bessere Möglichkeiten zu löschen. Ja? Wenn wir heute riesige Feuer haben, die eben auch von ihrer Hitzeentwicklung so extrem sind, dann hat die Feuerwehr kaum noch eine Chance. Dann muss man im Prinzip darauf warten und darauf hoffen, dass es einen Wetterumschwung gibt und hoffentlich so ein Großereignis dann durch Regen gelöscht wird. Aber man hat da viel weniger Einfluss darauf, aktiv diesen Brand zu bekämpfen. Das ist das eine. Und das zweite, was uns sehr Sorgen macht, ist, obwohl die Gesamtfläche global gesehen etwas zurückgegangen ist bei den Waldbränden in den letzten paar Jahren, wir einen starken Anstieg an CO2-Emissionen feststellen konnten. Und das hängt eben genau mit diesen Extremfeuern zusammen. Bei kleineren Feuern in dem Wald konnte es sein, dass eben das trockene Geäst, das auf dem Boden lag, oder trockenes Gras wegbrannte, die Bäume ein bisschen angekohlt waren an den Stämmen, aber ansonsten der Wald sich schnell wieder erholen konnte. Wenn wir aber von diesen Megafeuern reden, mit einer extremen Hitzeentwicklung, dann bleibt da quasi nichts übrig. Dadurch wird natürlich auch viel, viel mehr CO2 freigesetzt. Und hier haben wir dann einen neuen Effekt, dass wir durch diese extreme CO2-Freisetzung dann natürlich wieder eine Verstärkung des Klimawandels und der Klimaerhitzung messen können, die ja heute schon teilweise eben die Ursache für die Waldbrände sind oder die Waldbrände eben begünstigen, sodass wir hier durch diese Megafeuer, die wir feststellen, die immer häufiger werden, eine Verstärkung des Klimawandels sehen und der Klimawandel dann wieder durch neue Dürren und Hitzeperioden neue Feuer und neue Megafeuer dann wieder begünstigen.
Also das hört sich nach so einem Kreislauf an. Die Waldbrände werden zum Treiber der Klimakrise. Die Wälder nehmen nicht mehr CO2 auf, sondern im Gegenteil. Und Löschen hilft auch nicht mehr, wenn die Wälder schon so angegriffen sind. Das hört sich so ein bisschen an nach, da ist ein Point of No Return erreicht. Können wir überhaupt noch was tun?
Die Situation ist natürlich schwierig. Ja. Was wir aber sehr wohl tun können, ist an den Rahmenbedingungen etwas zu verändern. Ja. Da wäre zum einen, über die letzten Jahrzehnte wurden auch hier in Europa Wälder entwässert, Drainagen gelegt, um das Wasser abzuführen. Solche Wälder sollten natürlich wieder vernässt werden, weil die höhere Feuchtigkeit wirkt kühlend. Und damit reduziert man die Wahrscheinlichkeit von einem Feuer. Das Zweite ist, dass intensive Waldbewirtschaftung zum begünstigenden Faktor geworden ist. Denn wenn wir einen Wald haben mit alten Bäumen, mit vielen Blättern und einer durchgehenden Bedeckung mit Wald, dann kühlt das den Wald und verlangsamt die Austrocknung und Aufheizung. Wenn wir aber große Kahlschläge haben, wie es in Europa in vielen Ländern immer noch gängige Praxis ist, und gleichzeitig dann eine Wetterlage herrscht, die sehr heiß ist und sehr trocken, dann begünstigt das die Austrocknung auch des Bodens und das kann dann auch wieder Feuer sehr stark begünstigen. Und der dritte Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, CO2 wird auch in sehr, sehr großen Mengen freigesetzt durch Entwaldung überhaupt. Die Länder der Erde haben sich seit Jahrzehnten versprochen, die Entwaldung zu reduzieren und zu stoppen. Es ist noch nicht ansatzweise gelungen. Die Entwaldungsrate ist nach wie vor hoch. Das World Resources Institute hat im letzten Jahr sogar Zahlen veröffentlicht, dass sie leicht angestiegen ist. Und das alles begünstigt zukünftige Waldbrände. Wir haben momentan eine Diskussion auf europäischer Ebene, wo es um eine neue Verordnung geht, die die Entwaldung mindern soll. Wir haben heftige Widersacher, auch aus der Politik, auch aus Deutschland, diese Verordnung jetzt aufzuweichen, quasi blutleer zu machen. Das wäre natürlich extrem wichtig, dass diese Verordnung kommt und dass sie mit starken Inhalten kommt, sodass wir die Entwaldung von Europa aus, denn wir haben eine große Verantwortung in Europa. Europa gehört zu den größten Treibern der Entwaldung weltweit durch die Produkte, die wir importieren. Und da wäre es natürlich wichtig, dass Europa diese Verordnung jetzt endlich in Kraft setzt und Deutschland aufhört, durch unsinnige Ideen diese Verordnung abzuschwächen.
Also weniger Entwaldung, weniger Kahlschlag, haben Sie gesagt, und eingangs auch Wälder wieder vernässen. Wenn so viel Wald verloren geht, was ist überhaupt mit dem Aufforsten? Bringt das noch was?
Über die letzten Jahre gab es sehr viel Hoffnung, dass wir über Aufforstung den Klimawandel abmildern können oder stoppen können. Vor kurzem wurde eine Studie veröffentlicht, dass das nicht der Fall sein wird. Die Flächen, die man bräuchte, um den Klimawandel tatsächlich maßgeblich zu reduzieren durch Aufforstung, wäre so groß wie Nordamerika. Und da wird jedem relativ schnell klar, diese Flächen gibt es nicht. Denn dort, wo man Bäume anpflanzen könnte, kann man natürlich auch Landwirtschaft betreiben. Man müsste also Menschen vertreiben von ihren Ackerflächen, um dort Wälder anzupflanzen. Ich sag mal, dort, wo Aufforstung funktioniert, sollte man das auch tun. Aber wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass es, nachdem diese Studie veröffentlicht wurde, es gibt eigentlich nur noch zwei Optionen, den Klimawandel aufzuhalten. Das erste ist die CO2-Emission an den Quellen, bei der Industrie, bei der Energiegewinnung stark zu reduzieren. Und die zweite Option, die wir noch haben, das zweite Instrument, ist die Entwaldung zu stoppen, die bestehenden Wälder zu erhalten. Waldbrände, über die wir jetzt reden, das ist ein negativer Faktor, der eben den Erhalt der Wälder in Frage stellt. Und das zweite ist die Verordnung gegen Entwaldung. Solche Instrumente brauchen wir jetzt und müssen wir vorantreiben, ernsthaft vorantreiben, um die bestehenden Wälder endlich zu schützen.
Abseits des Politischen, weil ich mir vorstellen kann, wenn man das hört, fühlen sich viele dann machtlos, weil die Entwaldungsrichtlinie ja in Brüssel hängt und an der großen Politik hängt. Kann jeder Einzelne irgendwas tun, um Wälder zu schützen?
Die meisten Waldbrände, die entstehen, das sind über 90%, sind Menschen verursacht. Und dazu gehören auch, ich sag mal, fahrlässiges Verhalten wie Rauchen im Wald, Feuer machen im Wald, wenn die Waldbrandgefahr hoch ist. Auf solche Dinge kann jeder achten, um eben unnötige Risiken zu minimieren.
Das sagt der Wald- und Forstexperte des WWF, Johannes Zahnen. Es gab heute eine WWF-Studie, brennende Wälder. Auf dem Weg ins Pyrozän sind wir, sagt diese Studie. Vielen Dank, Herr Zahnen.
Gerne.
Jetzt kommen wir zu Lurchi. Lurchi, den Salamander, ist ein Held der Kindheit und ein Held, der in Gefahr ist. Denn Lurchi und andere Amphibien können, ähnlich wie Wälder, schlecht mit Hitze und Dürren umgehen. Sie haben es gerne etwas feuchter. Im Moment regnet es zwar wieder mehr, als die meisten von uns sich gewünscht haben, aber der Frühsommer, der war heiß und trocken. Das heißt, für Lurchi und andere Amphibien wird es eng. Das ist nebenbei auch schlecht für uns, denn Amphibien fressen große Mengen an Insekten, auch welche, die woanders Malaria und andere Krankheiten übertragen. Was können wir also für Lurchi und seine Freunde tun? Stefan Hübner hat sich das angeschaut.
Er ist nachtaktiv, schwarz-gelb und seine Heimat sind Wälder. Die Rede ist vom Feuersalamander. Der Lurch leidet schon seit Jahren unter einem aus Asien eingeschleppten Hautpilz, der meist tödliche Folgen hat. Jetzt macht ihm auch noch der Klimawandel zu schaffen, etwa die zunehmende Trockenheit. Im Schelderwald bei Dillenburg in Mittelhessen zeigt Biologe Wolfgang Rades, was das bedeutet. Wo es früher ausreichend Tümpel und Bäche für die Eiablage gab, hat sich die Situation für Feuersalamander drastisch verschärft.
Was man hier sieht, ist ein inzwischen leider trockengefallener, normaler Quellzufluss, wie man ihn hier im Naturschutzgebiet vielfach findet und wie ihr Heimstatt für die Feuersalamander ist, die ihre Larven hier zur Welt bringen können. Wie man allerdings auch sieht, ist, dass durch die trockene Witterung der Wasserstand dermaßen zurückgegangen ist, dass Salamanderlarven hier, die im Laufe des Sommers das Wasser verlassen, nicht überleben können. Zum einen, weil das Wasser die Qualität einfach nachlässt, weil zu wenig Wasser da ist, es sich zu sehr erwärmt. Und zum anderen aber auch, weil die Nahrungsorganismen gleichfalls sterben und zu wenig werden.
Bereits die Hälfte der mitteleuropäischen Salamander ist heute den Folgen des Klimawandels ausgesetzt. Künftig dürfte sich die Lage noch verschärfen, auch für die anderen heimischen Lurche von Frosch bis Molch. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam um Evan Dwomi von der Uni Frankfurt. Die Forschenden haben globale Wetterdaten der letzten 40 Jahre mit der Verbreitung von weltweit mehr als 7000 Lurcharten in Verbindung gesetzt.
I think that we found is that in Europe there's been a major increase in droughts, particularly in the last decade or two. And as you might expect, droughts are bad news for amphibians.
Ein Hauptresultat der Studie war, dass besonders Europa von Dürren betroffen ist, sagt Evan Dwomi. Deren Zahl habe sich gerade in den letzten 10 Jahren erhöht. Und das ist eine schlechte Nachricht für die feuchtigkeitliebenden Lurche. Dass die Lurche inzwischen eine der bedrohtesten Tiergruppen der Welt sind, unterstreicht auch Simon Rohner vom Zoo Frankfurt. Speziell zugunsten der Feuersalamander engagiert sich der Tiergarten bei Citizen Conservation, einem Arterhaltungsnetzwerk aus Zoos und Bürgern. Das Ziel, den Salamander jetzt zu retten, wo er aufgrund von Pilzbefall, Habitatverlust und Klimawandel zu verschwinden droht. Denn das wäre fatal.
Jede Art hat eine von uns gar nicht zu bewertende Funktion in globalen Ökosystem oder in ihrem eigenen Ökosystem. Das heißt, Amphibien sind unfassbar wichtig, weil sie unter anderem auch Nahrung sind für viele andere Tierarten. Das heißt, ganze Nahrungsketten zum Teil dann eben beeinflussen. Sie vertilgen sehr viele Insekten, was natürlich uns auch wieder zugutekommt.
Gründe, die klar machen, Handeln ist gefragt. Dazu gehört ein besserer Schutz der natürlichen Lebensräume der Feuersalamander, aber auch der Einsatz für den Klimaschutz. Und Citizen Conservation sucht derzeit neue Mitstreiter, die im Rahmen des Arterhaltungsnetzwerks Feuersalamander selbst pflegen wollen.
Also wer sich da vielleicht engagieren will, vielleicht mal bei Citizen Conservation nachfragen, so rum. Viele junge Menschen fühlen sich dem Klimawandel gegenüber besonders hilflos. Zumindest mit ihrer Berufswahl aber haben sie durchaus einen kleinen Hebel in der Hand. Deutschland braucht Menschen, die sich mit Windrädern, modernen Industrieanlagen und der kompletten Technik dahinter auskennen. Zu Beginn des Ausbildungsjahres heute hören wir einen jungen Mann, der sich das zu Herzen genommen hat.
Die Räume sind eine Mischung aus modernem Klassenzimmer und Werkstatt. Mittendrin der 20-jährige Leon aus Nürtingen bei Stuttgart. Er wirkt ein bisschen stolz, während er durch die Lernräume seines Ausbildungsbetriebs führt und zeigt, woran die Azubis hier arbeiten.
Ja, hier kann man zum Beispiel dann auch so einen Schaltschrank erkennen, den ich auch verdrahten musste im ersten Jahr dann.
Mittlerweile ist Leon im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Elektroniker für IT-Systeme der Gebäudetechnik bei Siemens. Warum er sich für diese Ausbildung entschieden hat?
Ich fand es immer cool, in Physik oder sowas so Schaltkreise, sage ich mal, aufzubauen. Und da war ich halt auch immer gut drin und dann war das so wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass ich das so mache.
Nachhaltigkeit und politische Klimaziele? Für den damaligen Gymnasiasten erstmal überhaupt kein Thema. Dabei zählt sein Ausbildungsberuf für die Industrie- und Handelskammer zu jenen, die zentral sind für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft. Neben zahlreichen weiteren Ausbildungsberufen in Branchen wie der Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik und verschiedenen Bereichen der Umwelttechnologie und Mechatronik. Denn ohne gut ausgebildete Fachkräfte wird keine Wärmepumpe installiert und kein E-Auto repariert. Oder, wie in Leons Fall, kein Licht automatisch ausgeschaltet, wenn niemand mehr im Raum ist. Deutschland soll bis 2045 treibhausgasneutral sein. Im Industriesektor geht es dabei auch darum, durch effizientere Technologien Energie zu sparen. In der Gebäudetechnik bedeutet das oft ein smartes Zusammenspiel von Sensorik und Software, erklärt Leon am Beispiel von Klimaanlagen.
Also Fenster auf, dann geht die Klima aus und dann lüftet man durch. Sobald die Fenster wieder geschlossen werden, dann geht die Klima wieder an.
So wird möglichst wenig Energie verschwendet. Was nach komplexer Technik klingt, kann Leon in seiner Ausbildung auch spielerisch verinnerlichen. In einem türkis gestrichenen Raum mit großem Fernsehbildschirm und Zimmerpflanze setzt er sich in einen Sessel und packt sich den Laptop auf die Knie. In dem Online-Spiel, was er zeigen will, geht es darum, eine nachhaltige Energieversorgung für eine Insel aufzubauen. Die Azubis spielen das Spiel in jedem Lehrjahr.
Durch die Ausbildung kam es wirklich dazu, dass man auch gesagt hat, okay, vielleicht Elektrotechnik mit so einem nachhaltigen Denken, sage ich mal.
Mittlerweile glaubt Leon, dass die klimafreundliche Transformation der Wirtschaft eine der großen Aufgaben seiner Generation auf dem Arbeitsmarkt ist. Auch weil es seine Generation eben besonders betrifft. Nach der Ausbildung möchte er deshalb nachhaltige Gebäude- und Energietechnik studieren.
Das hat sich auf jeden Fall sehr schön ergeben, sage ich mal. Man wollte unbedingt was mit Technik machen und dann hat es sich auch so ergeben, dass es halt direkt zur grünen Transformation beiträgt und dann gibt es ja auch eigentlich nichts Besseres.
Aus der ARD-Klimaredaktion Margarita Holzreiter.
Wer sein Geld für seine Kinder anlegen will, stolpert beim Recherchieren früher oder später auch über sogenannte Junior-Depots. Mit solchen Junior-Depots kann man gegebenenfalls auch Steuern sparen. Was es sonst damit auf sich hat, Ralf Weber vom Vergleichsportal Verivox.
Auf einem Junior-Depot können Eltern für den Nachwuchs in Wertpapiere investieren. Entweder als Einmalanlage, zum Beispiel nach einem größeren Geldgeschenk, oder regelmäßig mit einem Sparplan, um fürs Kind nach und nach Vermögen aufzubauen. Das Depot wird von den Eltern eröffnet und die haben auch vollen Zugriff. Aber das Vermögen, was dort liegt, ist ausschließlich Eigentum des Kindes.
Wichtig ist, wie bei einem üblichen Wertpapierdepot auch, auf niedrige Gebühren und ein breites Produktangebot achten. Gerade Sparpläne, mit denen regelmäßig in Aktien oder Fonds gespart wird, sollten möglichst günstig sein und auch Kleinstbeträge wie 5 oder 10 Euro im Monat ermöglichen. Auch wenn die Erwachsenen als Treuhänder für das Depot agieren, wenn das Kind volljährig ist, kann es über das angesammelte Vermögen verfügen. Als Steuersparmodell für die Eltern funktioniert das Depot nur bedingt, aber für das Kind bietet es durchaus steuerliche Vorteile, denn jedes Kind hat einen eigenen Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro, heißt, Kapitalerträge bis 1.000 Euro pro Jahr bleiben steuerfrei. Und solange das Kind noch kein eigenes Geld verdient, kann es zusätzlich noch seinen gesamten Grundfreibetrag in Höhe von aktuell gut 12.000 Euro ausschöpfen. Um die geltend zu machen, müssen Eltern beim Finanzamt eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen und beim Depotanbieter einreichen. Ein mögliches Einsatzgebiet für Junior-Depots ist auch die geplante Frühstartrente, die wohl ab dem kommenden Jahr eingeführt wird. Der Staat will dann monatlich 10 Euro pro Kind zur Sparrate beisteuern, vom 6. bis zum 18. Lebensjahr. Ob das über ein bestehendes Junior-Depot läuft, ist noch offen.
Deutschlandfunk. Selber Machttipp.
Vielleicht kennt das noch jemand von den Großeltern oder sogar Urgroßeltern. Milchreis wurde zum Nachgaren mit dem Kochtopf ins Bett gestellt. Danach war das Bett vorgewärmt und der Milchreis gar. Diese energiesparende Kochmethode ist etwas in Vergessenheit geraten, solange Energie billig und im Überfluss vorhanden war. Vielleicht ist es an der Zeit, den alten Kochsack, so hieß das, oder die Kochkiste zu reaktivieren. Beides gibt es inzwischen auch halbwegs schick, hat Ute Reckers festgestellt.
Heute Mittag gibt es bei Irene Wild Basmati-Reis mit Gemüse und einer pikanten asiatischen Mandelsoße.
Also ich kann mir einen Kochalltag ohne Kochkiste wirklich nicht mehr vorstellen. Das hat meinen Kochalltag revolutioniert.
Und deshalb kocht Irene Wild aus Steimel im Westerwald auch dieses Gericht mit der Kochkiste. Drauf gestoßen ist sie während ihres Studiums der Kulturwissenschaften. Da hat sie sich viel mit Kochkultur beschäftigt. Außerdem hat sie 4 Kochbücher für die Kochkiste geschrieben und gibt Kurse zum Thema.
Ich habe eine Vorbereitung, ein Garvorgang. Und deswegen fangen wir beim Kochkistekochen immer zuerst mit den Zutaten und der Vorbereitung an.
Wir legen also bereit. Möhren, Brokkoli, Frühlingszwiebeln, Petersilie, Knoblauch. Für die Soße noch Mandelmus, Zitrone, Salz, Olivenöl, Honig. Jetzt muss das Gemüse klein geschnitten werden. Dann werden die Zutaten in den Kochtopf geschichtet. Für 2 Personen ein großer Kaffeebecher voll gründlich gewaschener Basmati-Reis. Dazu 1,5 Kaffeebecher Salzwasser. Obendrauf kommt das Gemüse.
Wir lassen den Brokkoli ein bisschen größer und machen die Möhren sehr fein. Und dann habe ich dieselbe Gardauer.
Gekocht wird, und das ist der Trick, zuerst im Kochtopf auf dem Herd und dann weiter in der isolierten Kochkiste, die die Wärme hält.
Also beim Kochkistekochen unterscheiden wir zwischen Ankoch- und Garzeit. Die Ankochzeit beschreibt die Zeit, die irgendeine Zutat braucht, um eine Gartemperatur, eine Kerntemperatur zu erreichen. Pi mal Daumen ist es so ein Viertel bis ein Drittel der normalen Kochzeit. Wenn mein weißer Basmati-Reis 20 Minuten braucht normalerweise, dann beträgt meine Ankochzeit ungefähr 5 Minuten.
Nach der Ankochzeit kommt der Topf mit dem Essen in die Kochkiste.
Und dann gart es aber schonend, nährstofferhaltend, vitaminschonend, ganz langsam fertig. Je nach Kochkiste dauert das dann unterschiedlich lange. Aber durchschnittlich ist es eine halbe bis eineinhalb Stunden, sage ich mal.
Die Kochkiste von Irene Wild ist ziemlich groß und besteht aus geschäumtem Kunststoff. In Online-Shops gibt es teilweise auch Kochsäcke zu kaufen. Dick gepolsterte Stofftaschen, die eine ähnliche Funktion haben.
Was ich unbedingt brauche, ist ein Behälter, der sehr gut isoliert, wo möglichst keine Luft rauskommt. Das kann eine Holzkiste sein, das ist eigentlich völlig egal, es kann ein Metalleimer sein, wurscht. Und je nachdem, wie gut diese Kiste ist, muss ich den Topf zusätzlich isolieren. Die meiste Hitze geht durch den Deckel verloren.
Und deshalb sollte man den Topf von oben und von den Seiten her warm einpacken, zum Beispiel mit einer Wolldecke. Der Umzug des Kochtopfs vom Herd in die Kiste sollte möglichst schnell passieren, damit wenig Hitze verloren geht. Deckel zu und dann heißt es abwarten. Eine Zeit, die Irene Wild für andere Koch-, Haus- oder Büroarbeiten nutzt.
Das hat meinen Kochalltag nachhaltig vereinfacht, verbessert. Ich koche entspannter, ich koche gerne, abwechslungsreicher, weil ich eben über Nacht kochen kann, weil ich zeitversetzt kochen kann, weil ich flexibel kochen kann.
Zum Beispiel den Frühstücksbrei über Nacht, Getreide, Hülsenfrüchte, Eintöpfe. Die Kochkiste, das hat sie aus der Lektüre alter Kochbücher gelernt, hatte eine Hochzeit während des Ersten Weltkriegs. Zu einer Zeit, als Lebensmittel und Brennmaterial knapp waren.
Und dann der entscheidende Faktor war aber, dass die Männer im Krieg waren. Das heißt, die Frauen mussten sehr viele Männerarbeiten zusätzlich zu Hause übernehmen. Also wie soll ich 10 Stunden am Tag arbeiten und dann noch für 6 Kinder kochen, keine Ahnung, die Lebensmittel besorgen? Und dann ist man wieder auf die Kochkiste gekommen.
Die auch heute in Irene Wilds Küche ihren Dienst tut. Nach 30 Minuten ist es soweit. Die Kochkiste wird geöffnet, dann wird getestet, ob der Reis gut ist.
Das Schlimmste, was uns jetzt ja passieren könnte, ist, dass der Reis...
Das ist noch nicht gar.
Das testen wir jetzt tatsächlich.
Oh, genau richtig. Genau bis fest. Auf den Punkt.
Auf dem Teller liegt ein geschmacks- und vitaminschonend gedämpftes Gericht, das wir an diesem Sommertag gern zu Mittag essen.
Guten Appetit.
Wie günstig, dass es gerade auf 12 Uhr zugeht. Da haben bestimmt einige ein bisschen Hunger gekriegt. In der folgenden Sendung geht es gleich um die Bahnstrecke von Berlin nach Hamburg oder umgekehrt. Die wird saniert. Was sich da ändert und wie Fahrgäste die monatelange Sanierung überstehen können, darum kümmert sich gleich Christoph Heinemann, der Sie auch mit allen weiteren politischen Informationen versorgt. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.